wenn jemand hip-hop-mäßig unterwegs war, hast du das erkennen können. Aber ich denke schon, dass wir uns ziemlich cool gefühlt haben. Also wir haben definitiv gewusst, dass es was Cooles ist, was wir da machen. Und wir waren voll 100% überzeugt. Es war im Endeffekt auch uns scheißegal, was die anderen darüber denken.
Was ich nicht leiden kann, ist, wenn Leute einfach nur, also stumpf sind, wenn einfach der Rap einfach, dann höre ich mir lieber ein Saxophon, ein gutes Spiel, das an oder Bassplatte. Pune ist absolute Selbsterfüllung. Das ist das Beste, was es gibt. Wenn du unten stehst, die Leute deine Texte rappen können, das ist, glaube ich, das größte Glücksgefühl, was du als Künstler, als Mensch, als Artist, als Musiker, sei es drum, wie auch immer, ja, erleben darfst und kannst. Ja. Ist dann schön, wenn man danach abcashen kann und eine Kasse macht, alles super. Aber in dem Moment, wenn man auf der Bühne steht und die Leute begeistert und die einen guten Abend haben, die auf die Schulter klopfen und sagen, ey, Schieber, ich höre euch seit 30 Jahren, ihr macht eine Platte rausgebracht, ist mir scheißegal, ja, ich höre die immer noch, die hat mir so viel Kraft gegeben, ey, die hat unser Leben gerettet, hab schon so oft gehört. Das ist das Schöne, ja, das ist das Schöne an der Musik.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Tony L. und Martin Stieber sind Pioniere des deutschen Hip-Hop und seit über 30 Jahren am Start. Wir sprechen darüber, wie sie das erste Mal gerappt haben und darüber, wie sie schon damals ihre Musik per Crowdfunding rausgebracht haben. Die Entstehung von Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry. Es geht um den Einfluss von Torch, warum das Stieber Twins Album Fenster zum Hof 3 Jahre gebraucht hat, um rauszukommen und warum es immer noch nicht auf Spotify ist. Außerdem erzählen Martin und Toni, womit sie neben Live-Auftritten jetzt Geld verdienen. Ist ja schließlich ein Musik-Business-Podcast. Damit ich den weitermachen kann, unterstützt per paypal.me/thematakt oder thematakt.de/spenden. Lasst bitte auch eine Sternebewertung bei Apple oder Spotify. Das Interview haben wir im Rahmen einer ARD-Doku-Serie geführt. Die heißt Hip-Hop Made in Germany. In der ersten Folge moderieren Martin und Toni und führen uns durch ihre Heimat Heidelberg und die 80er. Findet ihr in der ARD-Mediathek, verlinke ich euch aber auch in der Beschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Martin Stieber, Toni L., Hip-Hop-Legenden und Wegbereiter. Ich würde auch erstmal in die Geschichte ein bisschen einsteigen, weil ihr erzählt natürlich schon einiges in Interviews. Wenn ich es richtig notiert habe, hat Tony mit 13 schon angefangen zu breaken, mit 17 dann Advanced Chemistry gegründet. Aber mich interessiert noch so der allererste Schritt. Also könnt ihr euch noch daran erinnern, was euch überhaupt so zum Hip-Hop gebracht hat? War das irgendwie ein Song oder war das einfach so das Umfeld und ihr seid da reingerutscht und könnt gar nicht mehr genau festmachen?
Also bei mir war es so, dass ich definitiv Breakdance, also B-Boying, B-Girling, das hat mich geflasht. Und Songs wie The Message von Grandmaster Flash und The Furious Five hat mich komplett abgeholt. Und auch klar, die Nähe zu den Amerikanern durch meine Mutter, die nochmal geheiratet hat, habe ich dann Amerika zu Hause gehabt. Mhm. Und ja, und da hatte ich schon diverse Einflüsse. Jetzt rückwirkend erkenne ich das so. Als Kind, da forschst du ja nicht oder denkst darüber nach, da machst du einfach. Aber ich muss schon sagen, dass mich dann diese ganzen Faktoren da beeinflusst haben und der Groove und der Beat und dann natürlich die Leute in der Stadt, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Ja, also gerade im Advanced Chemistry Umfeld war es Torch, mit dem ich viel zusammen Zeit verbracht habe und was mich auch geprägt hat. Also ich rede jetzt von 84, 85, ja, also 85 hauptsächlich mit Torch viel und 86 und G1, also der Mitgründer von Advanced Chemistry, auch bekannt als Kane, in der Graffiti-Szene war ja auch Point Blank Breakers und später hat er die B-Boy Crew gegründet, der ist da in meine Schule gekommen aus England und wir haben auch schon gebreakt und getanzt und er hat es auch nochmal vom Stylischen her alles auf ein neues Level gebracht. Und ja, das eine kam zum anderen. Und irgendwann konnten wir ohne dem Ganzen nicht mehr, also ich zumindest. Mhm. Ja.
Also bei mir war es ähnlich, war auch der musikalische Zugang. Ja. Mhm. Das Breakdance Sensation 84, Amerika hat angefangen, klar, aus dem Ghetto-Haus raus die Hip-Hop-Sache zu leben und so mit einfachen Mitteln halt sich kreativ zu betätigen. Die ist rübergeschwappt und wurde hier vermarktet. Und ich bin einfach quasi über die Breakdance Sensation 84 zum Breaken gekommen. Und dann ist man einfach dabei geblieben. wir waren einige der wenigen, die dann halt irgendwie noch dabei geblieben. Die haben dann nachher auch die Szene in Deutschland ausgemacht, die Leute, die das dann beibehalten haben und die Sache weiterhin fokussiert haben. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, unser Initialzündung, also Hip-Hop wusste man ja noch gar nicht. Es war erstmal Breakdance und so, dass das Hip-Hop war, das wusste man nicht. Ja. Das hat man auf jeden Fall erst später recherchiert und über Africa Bam, dann die Zulu Nation und so. Und dann der Frederik hat einem dann so geteacht, mehr oder weniger. Der wusste natürlich auch schon viel, viel mehr. Und dann waren wir so eine kleine Clique in Heidelberg und das muss so 84, 85 sind so die, das sind so die Jahre gewesen, die da, wo da viel passiert ist, ja, in Heidelberg oder wo man sich so quasi zusammengefunden hat als Clique oder als Passi.
Und auch auf derselben Schule, ne?
Genau. Wir waren alle auf derselben Schule. Wobei der Frederik, den kannte ich dann damals eigentlich gar nicht so richtig auf der IGH. Der musste dann relativ früh die Schule verlassen. Und der ist dann aber immer, der war dann oben bei uns auf einem anderen Gymnasium, auf dem Boxberg-Gymnasium. Und wir hatten immer denselben Schulweg. Deswegen hat man den Frederik eher im Bus kennengelernt als in der Schule. Aber den Toni kannte man schon von der Schule. Den Freddy eigentlich auch, aber der war dann, wie gesagt, auch früher dann weg. Und ja, wir waren alle auf der IGH, der Internationalen Gesamtschule Heidelberg.
Würdet ihr denn sagen, ihr wart dann die, gehörtet zu den coolen Kids? Also als ich in der Schule war, da waren die Hip-Hopper, sag ich mal, damals dann halt Baggies und so weiter, gehörten schon zu denen, wo man dachte, okay, das muss man sich leisten können. Da muss man cool genug sein, um sich eine Baggy anzuziehen. Aber es kann ja auch sein, dass ihr eher so die Außenseiter wart und irgendwie so die Aliens, sag ich mal, weil das kannte ja noch gar keiner. Wie habt ihr das damals wahrgenommen oder rückblickend?
Wir waren Exoten, ganz klar. Ne? Also bei uns war eigentlich der Zeit, wo wir dem Hip-Hop schon also quasi gefrönt haben oder der Rap-Musik oder dieser Subkultur, das war dann 85, 86 und dann war das, bei uns war alter Metal eher. Da war irgendwie, da kam Metallica war da irgendwie groß geschrieben, Slayer. Da haben Leute Kutten getragen, Adidas Allround und enge Hosen. Und da war das also total eigentlich abstrus. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin im Musikunterricht, habe die Fat Boys mitgebracht, hat jeder seine Lieblingsplatte mitbringen dürfen. Und dann haben alle so Aha und keine Ahnung was mitgebracht, was gerade da halt gerade im Moment sich so in dem Popgeschehen getummelt hat. Ja, und ich habe halt die Fat Boys mitgebracht und das war völlig die Beatbugs, das war voll der Culture-Shock für die ganzen Klassenkameraden und so. Die wussten überhaupt nicht damit umzugehen.
Ja, ich glaube, die Masse hat überhaupt nicht gewusst, was wir da wirklich machen. Also der Breakdance-Hype war ja dann nach der Breakdance-Sensation 84, danach war es ja out, da hat es keiner mehr gemacht, noch keiner mehr verfolgt und wir sind halt dran geblieben und haben alles versucht aufzusaugen, was es gibt an Musik, an Filmen, an neuen Moves und haben alles versucht so selbst zu gestalten, auch was die Mode anging. Also man hat schon den anderen erkannt, wenn irgendwas Hip-Hop-mäßig wenn jemand Hip-Hop-mäßig unterwegs war, hast du das erkennen können. Aber ich denke schon, dass wir uns ziemlich cool gefühlt haben. Also, wir haben definitiv gewusst, dass es was Cooles ist, was wir da machen. Und wir waren voll 100% überzeugt. Und es war im Endeffekt auch uns scheißegal, was die anderen darüber denken.
Mhm. Ja. Und wie war dann der Schritt zum Mikrofon zu greifen?
Der Schritt war für mich ganz klar, als ich gesehen habe, dass meine körperliche Akrobatik limitiert ist gegenüber der Konkurrenz. Da habe ich gedacht, versuche ich mich in der Wortakrobatik. Und da habe ich mich dann gleich viel wohler gefühlt und habe gewusst, okay, da kann ich wirklich in der ersten Liga irgendwann mal, weißt du, stattfinden. Und als Tänzer wusste ich, ich habe einen coolen Groove, ich habe einen coolen Move und mir macht Spaß. Ich tanze auch immer noch gerne, aber natürlich jetzt nicht in dem Battle-Kontext, dass ich mich jetzt mit anderen messen kann oder so. Das ist wirklich aus Freude an der Musik. Hm. Und in mir drin bin ich immer ein B-Boy geblieben.
Also wir als Stiebers, wir haben erst spät angefangen zu rappen. Wir haben zwar immer mal so Texte geschrieben und dann in erster Linie auch Englisch. Also Ton hat ja auch angefangen, auf Englisch zu rappen. Ja. Bis der Freddy dann halt auch das Deutsche für sich entdeckt hatte. Wir fanden das völlig abstrus, dass der auf einmal anfängt, das Deutsch zu rappen. Das fand ich befremdlich. Ne? Und dann hat man dann angefangen, dann sage ich mal so Anfang der wirklich End-80er, Anfang, ich würde sagen 90 ging es dann so los. Da gab glaube ich Stranger, oder? Fremd im eigenen Land gab es, also auf Englisch, Stranger.
Stranger My Own Land.
Stranger My Own Land. Und das wurde dann eigentlich transformiert von euch ins Deutsche.
Ja, genau. Und Deutsch, die Sprache Deutsch für Rap zu nutzen, so dass es cool und funky klingt. Das war natürlich eine Herausforderung, weil wir hatten keine entsprechenden Vorbilder.
Keine Blaupause.
Genau, die uns gezeigt haben, wie das geht, sondern wir haben halt experimentiert, waren halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Chemiker und haben da erstmal über Freestyle, wie Torch damit angefangen hat, und dann eben auch Texte geschrieben. Und ich weiß noch genau, wie das alles begann. ja, bestimmte Worte genutzt habe und sie so platziert habe, ne? Wie Drummer die Drum-Patterns auf den Rhythmus verteilt, dass es dann auch Sinn macht und Spaß macht und gut klingt. Und ja, und irgendwann sind wir damit rausgegangen und dann war das Ding. Also wir waren auch auf der Bühne Exot. Keiner hat verstanden, warum wir jetzt einmal auf Deutsch rappen, weil die Coolen haben auf Englisch gerappt. Also die alle geglaubt haben, dass sie die Coolsten der Welt sind. Die haben auf Englisch gerappt. Und die Freaks, die Außenseiter, die wir dann automatisch dadurch waren, waren die da auf Deutsch gerappt haben. Aber es hat auch was mit dem Publikum gemacht. Man hat plötzlich eine neue Stimmung im Raum gehabt, weil die Leute verstanden haben, um was es ging, beziehungsweise du noch viel besser artikulieren konntest, um was es ging. Hm. Und ich bin der Meinung, dass ich zum Beispiel auch meiner Zeit sicher schon voraus war, weil ich schon so komplexe Reimtechniken hatte, dass die Leute schon vom Gehör her noch gar nicht bereit waren, dafür aufzunehmen, was ich da gerade leiste. Hm. Weißt du, wenn man die Rap-Technik heute nochmal beleuchtet von damals, wie ich damit den Worten umgegangen bin, dann hat man das damals noch gar nicht nachvollziehen können oder wertschätzen können.
Hm. Auf jeden Fall ein eigener Style.
Und so der Mr. Syllable, also der Mr. Syllable, der hatte schon immer super ganz viele Doppelreine verschachtelt und da haben die anderen alle so einen A-B reingeschrieben, da war der Toni schon echt so A-A-B-B und keine Ahnung. Ne? Und da gab es auch Alliterationen schon und es gab also deutsche Stilmittel, die der Toni relativ früh hat einfließen lassen und die das Sache schon sehr komplex oder komplexer schon gestaltet hatte. Das war echt so. Hm. Gerade so, ich denke da an Hip-Hop-Gladiator, oder?
Hardcore-Gladiator,
genau. Hm. Auf der Schule und das war echt enorm. Da waren wir alle baff, ja. Alle außenrum. Tolles Zeit, ja, tolles Ding.
Erinnert ihr euch noch an den Moment, wo es dann erstmals auch ins Studio ging? Also wo ihr dann nicht auf der Bühne gerappt habt, nicht gefreestylt, sondern wo klar war, okay, jetzt nehmen wir das mal auf für immer sozusagen?
Ja, absolut. Also bei mir war es so, dass ich unseren damaligen DJ kennengelernt habe, DJ Mike MD. Der hat in der Nähe von Pforzheim, Illingen, gelebt und lebt da, denke ich, immer noch, wenn alles gut aussieht da draußen. Wir haben uns dann gefunden, weil er hat einen Rapper gesucht. Ich war da damals in der Kochausbildung und habe da in der Berufsschule in Calw, wieder mal den auch, später dann, zeitversetzt. Genau, da war ich dann eben so im Block. Habe ich viele Leute dort kennengelernt. Ich habe da auch schon gerappt. Ich habe da jede Möglichkeit genutzt und habe mich vor die Klasse gestellt, habe meine neueste Strophe immer gezeigt oder Party gemacht. Das war eine coole Zeit. Und dann hat mir einer gesagt, hey, hör mal zu, da ist ein DJ, der sucht nur für Rapper und der ist richtig gut. Der kann auch malen und da braid und das ist voll der absolute Wahnsinn, der Typ. Und das war eben DJ Mike MD. Und dann habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich mit ihm die ersten Songs aufgenommen, also die richtig für damalige Verhältnisse schon amtlich waren. So. Ich hatte davor schon eine Aufnahme bei Torch gemacht im Zimmer. Das war eigentlich meine Initialzündung. Das muss so 85 gewesen sein, wo ich dann das erste Mal so eine richtige Aufnahme von mir gehabt und gehört habe. Und das war natürlich mit den einfachsten Mitteln, ja, also mit Kassette und Mikrofon, klein beim Computer oder irgendeine Instrumental-Version laufen lassen und dann darüber gerappt. Und bei DJ Mike MD war es schon so, dass er halt richtiges Equipment hatte für die damalige Zeit, war das schon im wahrsten Sinne des Wortes advanced. Und der konnte auch mit allem umgehen und war halt auch so ein Studio-Nerd. Und
der hat eine Vierspurmaschine schon, ne?
Vierspur, ja. Ja, und da habe ich dann die ersten Tracks aufgenommen und dann habe ich meine Jungs aus Heidelberg mitgebracht, G1, Linguist, damals Corporal K und Torch. Und dann haben wir eine richtige, ja, immer mehr Sessions gemacht und dann auf einmal einen Katalog gehabt von Songs, sodass wir auch richtige Shows spielen konnten. Genau, mit unseren Songs. Und dann ging's los. Und wir waren eigentlich live, war unser Ding so. Also man wusste zu der Zeit einfach noch nicht, wie man eine Platte rausbringt. Also da waren wir noch zu grün hinter den Ohren. Wir hatten keine Ahnung, was man dafür braucht. Klar, einmal Geld hatten wir nicht, aber wir wussten, dass wir es brauchen.
Technisch auch, ne?
Und technisch, genau. Wie du es überhaupt mit wem umsetzt, dass die Platte dann am Ende auch im Laden steht und auch beworben wird und so weiter und so fort. Und dann ging es los, Fühler auszustrecken und sich zu formieren und auch sich selbst Strukturen zu schaffen, damit es irgendwann mal passiert, weil von alleine wäre es nicht passiert.
Und wie habt ihr die Strukturen dann geschaffen? Also wie war dann der Weg des Rausbringens?
Ja, der Weg war einfach, dass wir damals dann in Anführungsstrichen auch einen Manager hatten, der Achim Walter, der eben mit dem wir dann auch, also der war sehr engagiert und hat uns sozusagen angesprochen und gesagt, ey, ihr seid der Hammer, ihr seid mega live und wir müssen was zusammen machen. Und ich habe da so auch die Pläne, was rauszubringen und ein Label zu machen. Und dann haben wir uns zusammengetan. Und jetzt, um die Geschichte abzukürzen, weil da könnte ich jetzt wirklich eine Stunde drüber erzählen, wie das im Detail abgelaufen ist. Aber am Ende war es so, dass wir dann MC, das Label gegründet haben. Achim Walter hat noch nebenbei auch das erste MC Hip-Hop-Magazin rausgebracht.
Und die erste Mail-Order, ja.
Und die erste Mail-Order und die erste Graffiti-Magazin On The Run. Und dadurch hatten wir plötzlich Möglichkeiten. Also wir haben dann einen Vertriebsdeal gefunden mit Eva, dem damals größten Independent-Vertrieb von Deutschland. Und dann kam das eine zu dem anderen. Dann haben wir ja 92 die Platte rausgebracht. 93 wurde dann Hip-Hop Hooray in der Lost in Music-Reihe gedreht bei Arte, ZDF. Und in dem Kontext haben wir dann auch das Fremd im eigenen Land-Video gedreht. Und das kam dann, als wir das dann bei MTV eingereicht haben, dann tatsächlich auch auf Rotation europaweit. Radio Airplay haben wir auch bekommen. Und aufgrund der schrecklichen
Ereignisse,
Geschehnisse, Rostock-Lichtenhagen, später Hoyerswerda und so weiter und so fort, die ganzen Anschläge, die Brandanschläge auf Asylheime, da war dann das...
Ja, der Song ist super Relevanz gehabt auf einmal. Ne?
Einmal war es so einer der wenigen Songs in der Musiklandschaft, die dieses Thema überhaupt ohne Tabu auf den Punkt gebracht haben.
Ja.
Weil es war davor auch so ein Tabuthema. Ne? Also Rassismus hat man in den 80ern eher gar nicht beachtet oder besprochen. Das hat man gar nicht so gesehen oder wurde wirklich immer so abgewunken. Ne? Das ist doch nicht so schlimm. Und
fällt euch nicht so an.
Fällt euch nicht so an. Und ja, alles
ist stiefmütterlich.
Genau. Das wurde immer unten gehalten, das Thema. Es muss immer leider muss es da immer erst eskalieren und das Schlimmste passieren, damit die Mehrheit oder die Medien drauf reagieren oder etwas kommunizieren und unternehmen oder die Menschen überhaupt in Bewegung kommen.
Hm. Ja. Ja. So ist es, Toni. Ja. Kann ich nur beipflichten. Genauso war es. Also die Ereignisse nach der Wende, die waren fatal. Die Asylheime haben gebrannt und auf einmal war Fremd im eigenen Land. Also man hätte sich lieber was anderes gewünscht, aber klar, war auf einmal in aller Munde und war der Song zu der Zeit.
Ne? Man hat nicht nur eine Pionierleistung im musikalischen Sinne realisiert, also dass man jetzt zu den ersten deutschsprachigen Rappern gehört, sondern es war eben auch dieses Strukturen schaffen. Ne? Also dass man auf einmal ein Hip-Hop-Magazin hat, du hast ein Hip-Hop-Label und du zeigst den anderen, man kann das selber machen oder realisieren. Und das war dann auch für viele Leute ein Beispiel oder ein Vorbild, dass man das machen kann. Man muss es nicht genauso machen, man kann es ja auf seine Weise dann anders, ne, gestalten. Aber
also das waren ja dann eine extreme Gegenpol. So. Das war, ja. Die haben ja dann gleich gesagt, wir wollten vom Major Design werden.
Genau.
Wir wollten den gefälligen Weg gehen und weißt du?
Und mehr, wir wollten halt also frei bleiben und selbst steuern.
Und politisch sein.
Und auch politisch sein. Also auch vielleicht mal in bestimmten Themen, also auch unbequem sein können.
Ja. Ja.
Nicht immer allen gefallen wollen. Ja.
Da habe ich doch dran erinnert, Freddy war dann, glaube ich, sogar in der Air-Talkshow, ne? War das nicht so?
Auch, ja. Wir waren in mehreren Talkshows, einigen. Auf einmal sitzt du in Talkshows und bist im Gespräch mit Politikerinnen. Man hat sich dann auf einmal, man hat Gehör bekommen, letztlich. Dann haben wir natürlich viele Touren gespielt. Wir waren eine Liveband, wir haben gerne die Stadt und das Land verlassen. Wir waren immer Vernetzer auch. Wir haben immer uns mit Leuten aus der Hip-Hop-Szene aus anderen Städten oder Orten und auch Ländern getroffen und ausgetauscht und sind zu Jams gefahren, wenn wir gesehen haben, da ist irgendwo eine. Dann sind wir dahin auch proaktiv. Also Man konnte nicht darauf warten, dass jemand kommt und dich abholt und an der Hand nimmt und sagt, komm, ich mach dich jetzt berühmt. Es war jetzt auch nicht unbedingt der Sinn und Zweck, nur berühmt zu werden. Uns ging es um die künstlerische Erfüllung. Und natürlich, um unsere Botschaft zu verbreiten und auch ja neue Styles zu zeigen, was im Rap, im deutschsprachigen Rap möglich ist. Genau. Und die Stieber Twins, ich gerade mit Martin hier sitze, die haben für uns am Anfang, als sie noch nicht gerappt haben, viel getanzt. Sie sind viel auf unsere Shows mitgekommen und waren unsere Tänzer. Und er kann sicher bestätigen, was da auf der Bühne abging, wenn wir auf die Bühne gegangen sind. Das waren echt krasse Momente, wenn ich daran
denke. Es war hysterisch teilweise. Die Leute sind echt total ausgerastet. Das war irre. Klar, im Jam-Kontext. Ne? Das war dann oft auch von der Szene aus Konzerte. Das waren also Jams im herkömmlichen Sinn. Es waren da halt irgendwie B-Boys, es waren Writings, es waren immer alle Segmente, alle Elemente des Hip-Hops waren dann auf diesen Veranstaltungen, ne, sichtbar. Und das waren jetzt noch keine Konzerte. Das Konzert, sag ich mal, geschehen, was dann wirklich, dass dann so auf einmal Engländer vor der Bühne standen und Securities und keine Ahnung was, ja. Also das kam dann erst später, ich würde sagen, so Mitte der 90er. Mhm. Advanced Chemistry, die haben wirklich dann auch so, dann viele haben das dann auch gut gefunden, ne? Und waren dann unten und haben gedacht, ey, das können wir auch, wir wollen auch auf die Bühne. Ob das jetzt die ABs waren, ob das die fetten Brote waren, ob das egal wäre, ja. Die haben alle sich eine große Scheibe, weil die ja auch aus der Szene dann auch resultierten und kamen, haben die das dann auch cool gefunden und wollten dann halt auch auf der Bühne stehen und wollten auch was, ihren Beitrag dazu leisten. Ne? Und ja, ihr war da schon so die Vorreiter, das muss man klar sagen, Toni. Sind auch immer alle etwas älter, ne? Der Toni ist dann ein paar Jahre älter und da war dann halt auch schon, keine Ahnung, die 2-3 Jahre haben das dann auch schon ausgemacht, ne? Das ist mir früher losging. Bei uns ging es dann erst so 93, 94, 95 los, wo Advanced Chemistry eigentlich schon in aller Munde war.
Hm. Ihr hattet dann ja auch unter anderem Auftritt in Paris. Wie kam dann sowas zustande zum Beispiel?
Da war auch, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Dame heißt, aber es war eine Frau, die in der Kulturszene von Paris, eine Französin aus Paris, sehr aktiv war. Und sie hatte fremd im eigenen Land in einem Journal in Frankreich, auf Französisch übersetzt. Mhm. Ja, fand das total spannend und interessant, was wir da machten auf Deutsch, und hat uns dann eingeladen, nach Frankreich zu kommen und hat eine große Hip-Hop-Veranstaltung in Montmartre in Paris auf die Beine gestellt und uns da eingeladen, um dort zu spielen. Also ich habe da eine Pressekonferenz gegeben im Stadion und das war echt crazy. Und dann Torch und Linguist, ich konnte ein bisschen Französisch und sie konnten, also die können beide richtig gut Französisch, weil bei Torch ist es auch native, weil zu Hause Französisch gesprochen wurde und bei Linguist so gesehen eigentlich auch. Genau, dann sind sie, die beiden, zu Radio Nova gegangen und haben dann ein Interview gegeben und ich habe mich dann der Pressekonferenz gestellt. So, das war unglaublich interessant und spannend.
Aufregend.
Aufregend, ja, weil wir dann auch total exotisch waren, weil in Deutschland war es schon exotisch, auf Deutsch zu rappen, aber da kannst du dir vorstellen, wie exotisch das dann in Frankreich rüberkam, weil man mit Deutschland eben alles andere assoziiert als Hip-Hop. Ja? Also die Franzosen haben ein ganz anderes Bild von dem Deutschland oder dem Deutschen, weißt du?
Also ja, so. Ja. Aber ich glaube, das Selbstverständnis, dass die Leute auf einmal in ihrer Muttersprache rappen, das war genau die Zeit auch für die Franzosen.
Mm, richtig.
Ich glaube auch so Little MC und so diese Anfänge, genau. Und diese, oder dass die dann die Schweizer dann auch auf Französisch gerappt haben in der Schweiz, ja, Saucy Nick und sowas. Ne? Das war genau die Zeit 90, 91, 92, gerade wo eure Hochzeit war mit der Adverska, wo auf einmal so ein Selbstverständnis aufkam, dass die Leute. Dann haben die auch auf einmal in England haben die Cockney gerappt, weißt du? So richtig so dann auch Slang und so. Und das war so eine Aufbruchzeit oder so eine Identifikationszeit, zu seiner Sprache zu stehen und die dann auch zu benutzen, was auch Sinn macht.
Dadurch wurde ein neues Bewusstsein geschaffen. Du hast dann verstanden, okay, ich möchte was bewegen in meinem Land, dann spreche ich oder rappe ich in dieser Sprache. Und in Frankreich hatten wir natürlich auch schon Kontakte. Wir sind früh mit Gruppen wie auch auf Festivals aufgetreten, wie in der Schweiz eben auch mit Gruppen wie IAN zum Beispiel, die dann später groß wurden in Frankreich. Hm. Das war alles so zeitgleich mit der Bands Chemistry und eben DJ Dynasty, der erste DJ in Frankreich, so gesehen Hip-Hop-DJ, Mit dem sind wir auch oft zusammen aufgetreten, mit Lionel D. Möge im Frieden ruhen. Das war so der erste französische Freestyle-Rapper. Und wir hatten schon dann einen starken Bezug so zu den Franzosen, zur französischen Szene dann auch. Hm. Und dann dort spielen und dann zu zeigen, dass es auch für Franzosen gut klingen kann, wenn jemand auf die Bühne geht und auf Deutsch rappt. Das haben wir dann dort unter Beweis gestellt, würde ich mal sagen. Am Anfang wurden wir noch skeptisch betrachtet. Wir konnten ja wenigstens zwischen den Songs auf Französisch mit den Leuten reden und wir haben sie dann absolut abgeholt und gerockt. Und ja, aber dennoch ist es so, dass in Frankreich bis heute, denke ich, der französische Rap absolut ganz oben auf Nummer 1 steht und dann kommt lange nichts und dann kommt erst amerikanisch, Englisch und Deutsch. Wahrscheinlich, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch auf der Liste steht, dass da ein Franzose sich einen deutschsprachigen Rap anhört, aber ich gehe davon aus, dass, dass es aber jetzt bekannt ist, dass hier eine große Szene ist in Deutschland. Hm. Das ist die Erfolge mit deutschen Rap-Songs. Und es gab ja auch viele Kollaborationen mit Franzosen und Torch hat ja, wir haben ja dann, hat 94 dann 360 Grad das Label gegründet in Heidelberg, wo wir dann eben alles weitere rausgebracht haben und bis heute. Und sein Cousin ist zum Beispiel auch Frérot, ist, lebt in Straßburg, ist Franzose und der hatte eine Gruppe, die hieß La Mixture aus Straßburg und hat auch mal eine Platte rausgebracht von La Mixture und über 360 Grad. Da war dann immer das, dieses Multilinguale ganz klar. Dann haben wir noch 96 die erste europäische Rap-Crew gegründet, eine Formation aus Gente Guasta aus Italien, Sutera Squad und CNN.
La Connexion, oder?
Ja, genau. Aus Brüssel, die dann auf Französisch und Arabisch gerappt haben. Dann eben Italienisch, die Italiener, Gente Guasta und eben wir noch. Und das war dann auch schon wieder so, eine, so ein Pionier-Move, weil auch zu der Zeit, das war 96 dann, gab es das eigentlich auch noch nicht, dass so ein europäischer Zusammenschluss so aus Hip-Hop eine gemeinsame Gruppe formieren. Ja, also wir hatten immer diesen Gedanken, dass Hip-Hop etwas Internationales ist, über die Grenzen hinausgeht und es auch um den kulturellen Austausch geht und darum geht, den Horizont zu erweitern.
Hm. Ja. Nochmal ganz kurz in die Vergangenheit, bevor ich so in die Gegenwart springe. Ihr habt dann auch ein Release quasi mit Crowdfunding erstmals gehabt. Vielleicht erzählst du da nochmal, wie das war vor Internetzeit.
Ja, das war eben mit Fremd im eigenen Land, unser allerersten Maxi. Das war so, dass wir natürlich nicht das Grundkapital hatten, um jetzt diese Platte zu finanzieren, um die komplett selbst zu bezahlen, diese ganzen Kosten, die da auf uns zukamen. Und dann da kam die Idee auf, dass wir einfach unsere Fans, Leute, die uns gut gewollt waren und gut geheißen waren, dass die dann eben uns was zustecken. Ne? Wir haben gefragt, eine Umfrage gemacht bei allen Leuten, ey, wenn wir eine Platte rausbringen, wir haben hier eine Liste, möchtet ihr 10er beisteuern und dann kriegt ihr die Platte, wenn die dann frisch aus dem Presswerk kommt, als Erste. Und dann haben wir eine Liste angefangen, die hat sich dann immer vergrößert und dann konnten wir auch dank dieser Unterstützung die erste Platte wirklich dann pressen. Mhm. Und in Mainz war das Presswerk und dann bin ich mit einem Homie dort gewesen, um das abzuholen und dann sind wir am Bismarckplatz hier in Heidelberg gelandet, angefahren und irgendwie über, es gab ja kein Internet, keine sozialen Medien, wo man das irgendwie hätte öffentlich kommunizieren können, aber wir haben über Mundpropaganda den Leuten Bescheid gegeben, dass sie dann da die Uhrzeit am besten Platz sein sollen, dann konnten sie alle ihre Platte, also viele ihre Platte davon abholen. Und das war ein magischer Moment, weil diese erste Platte dann in der Hand zu halten und dann zu wissen, dass man das selbst alles erreicht hat, also aus eigenen Kräften auch. Ne? Mhm. Also, dass ich jetzt nicht ins gemachte Netz zur Spinne, genau, begeben hast, sondern dass du wirklich auch sicherlich auch mit Fehlern, weißt du, man lernt ja aus Fehlern. Also hätten wir gleich Leute gehabt, die uns alles gemacht hätten, dann hätten wir diese Prozesse ja selbst nie erfahren und gewusst, wie so ein Weg verläuft, wie so eine Platte gepresst.
Ihr habt bewusst die Unabhängigkeit gesucht, ja. Das war ja, also, ihr wolltet.
Ja, absolut. Es war aber auch, wir hatten einen Major, der einen Deal angeboten hat, aber der hat verlangt, dass wir auf der B-Seite fremd im eigenen Land mit einem Techno-Remix von einem DJ in Frankfurt noch draufhauen sollen, damit das die Masse erreicht. Und die wollten halt, die wussten ja nicht, was passiert dann mit diesen 5 Minuten rough gerappten
Song. Obwohl die Single da war, wollten sie eine Single so. Oder ja, die Single. Ja, und Single zur Single.
Und das war das. Das wollten wir aber nicht und das haben wir absolut abgelehnt. Und wir haben gesagt, wir wollen lieber selbst 10.000 Kopien verkaufen als mit Major 100.000. Aber am Ende, wenn du dann da so einen Deal eingehst, hast du ja dann auch sogar das gleiche Geld. Es geht ja nicht mal mehr dabei, sondern auch, wir hätten vielleicht eine größere Reichweite gehabt, aber wir wären nicht mehr wir selbst gewesen, wenn wir mit so einem Techno-Remix um die Ecke gekommen wären. Das konnten wir einfach nicht machen.
Hättet ihr denn irgendwas anders gemacht? Also du hast ja gesagt, irgendwie Fehler gemacht, aber beim kann man ja auch sagen, haben wir draus gelernt, ist okay. Aber gibt es da was, wo du sagst, vielleicht hätte man das oder das irgendwie anders machen können?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, alles, was wir gemacht haben oder auch mit 360 Grad, man macht Sachen und bringt Tonträger raus auf Kassette, auf CD, auf Schallplatte. Und ich glaube, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel ein professioneller Vertriebler der sein System hat, ne? Und Dinge dann mit Liste und To-Do-List, also einfach organisiert auf den Markt bringt und die dann sehen, wie wir das machen, würde der sich vielleicht kaputt lachen und sagen, hey Jungs, ihr müsst das so und so machen. Da ist halt viel effizienter. Ja? Also man ist seiner Fehler gar nicht immer bewusst oder man weiß, dass man gerade was leistet und man weiß, dass es Menschen gibt, die es in dem Bereich besser machen können. Aber du machst es lieber selbst und gestehst dir dann vielleicht den einen oder anderen Fehler zu, aber sagst dir, dass es dir das wert ist am Ende. Also das ist es halt. Ich glaube, dass wir viele unbewusste Fehler gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir, dass uns das immer klar war, dass das Fehler waren, die wir teilweise gemacht haben, weil das hätte uns ja total runtergezogen.
Aber es gab auch immer so die gewisse, in der Zeit auch die gewisse Aversie gegen die Industrie. Ja? Es war immer jetzt nicht so der, sage ich mal, der böse Feind, aber man wollte bewusst, hat, wie gesagt, das Independent-Ding, weil man dann halt auch sich hat nicht künstlerisch reinreden lassen müssen. Und das war, fand ich, immer das Allerwichtigste. Ja. Man hat dann auch später gemerkt, selbst wenn du Indie bist, dass da auch jemand, der quasi Vertrauen schenkt in Form von Monität, die dann zur Platte führt, ja, der dann auch reinredet. Ja. Also musstest du quasi im Nachhinein, wenn ich mir den Fehler mache, sagen, man hätte auch mit Majors zusammenarbeiten können, aber unter anderen Voraussetzungen. Das ist dann aber erst später, als dann schon die ganzen Indies dann diese Co-Ops oder diese Sublabel-Geschichten gefahren sind. Dann Edition von Bla, Sony Music, BMG, schlag mich tot. Ja? Und dann kam dann halt auch Vorschuss und Geld. Und dann konnte man halt auch anders arbeiten. Aber in den Anfang der 90er Jahre war die ganze Industrie, also in dem Independent-Bereich, so stiefmütterlich und so jung und so kleines Pflänzlein, dass man das noch gar nicht so gesehen hat. Ja. Sonst hätte man vielleicht da auch gleich ganz anders mit einem anderen Katapulteffekt halt loslegen können.
Und ich glaube auch, dass, also zum Beispiel was jetzt Torch betrifft, ne? Torch war definitiv immer der Macher, der Typ, der Visionär, derjenige, der auch den Mut gehabt hat, Dinge zu machen dann einfach. Also weil das Label zu gründen, das Studio aufzumachen und zu sagen, wir machen das jetzt einfach, wir bringen jetzt eine Platte raus. Also es braucht auch immer jemanden, so eine treibende Kraft, die dann einfach sagt, ich gehe jetzt vor, ich mache das. Und dann sind die anderen mitgegangen und wir haben ihn supportet dabei. Eigentlich muss ich sagen, ohne ihn wäre, was mich jetzt zum Beispiel angeht, vieles nie im Leben rausgekommen. Ja, also ich hätte nicht all das erreicht, ohne den Mut von und der Courage von Torch an mich zu glauben, diesen Weg zu gehen. Also da an der Stelle vielen Dank dafür, weil er ja da eine besondere Figur in dem Spiel immer war und auf der Bühne sowieso eine schillernde Persönlichkeit als Torch, als Rapper. Aber viele wissen gar nicht, wie viel er im Hintergrund geleistet hat, wie viele Künstlerinnen und Künstler durch ihn überhaupt eine Plattform bekommen haben, ob es auch Tapes waren, 50 MCs Tapes und dann hat er Platten rausgebracht, auch von anderen Künstlern und Künstlerinnen. Und dann ist es auch jemand, der viele Veranstaltungen gemacht hat, Jams wo dann eben alle auftreten konnten, immer. Also er hat immer dafür gesorgt, dass Hip-Hop also als Kultur, also der kulturelle Aspekt, eine Plattform bekommt. Hm. Das ist immer sein Leben gewesen und so wurde es automatisch auch zu meinem Leben, weil wir diesen Weg bis hierher jetzt immer gemeinsam gegangen sind. Hm. Ja. Und das ist vielleicht was sehr Besonderes, ja.
Nochmal zum Fenster zum Hof-Release. War das dann schon ins gemachte Nest setzen? Weil ich habe nicht ganz rausgefunden, ob es 96 oder 97 rauskam. Da sehe ich beides.
Wir sind ja auch da reingestolpert in die ganze Situation. Also wir hatten, der Christian und ich, also mein Bruder, wir haben einfach produziert. Wir konnten produzieren und haben uns gar nicht so als Rapper irgendwie empfunden oder verstanden. Und dann haben wir irgendwann bei einem Freund einfach das Fenster zum Hof gemacht und dann kam Song für Song zusammen. Aber der Schaffensprozess für die Fenster zum Hof ging eigentlich 94 los. Und man hat dann nebenher seine Schulausbildung, mein Bruder hat dann auch noch seine Schreinerlehre gemacht und so weiter und so fort. Und hat dann gar nicht so jetzt konkret an der Platte gearbeitet. Es war dann irgendwann eine Maxi, dann war es eine EP und dann hat man irgendwie den kürzesten Langspieler aller Zeiten, nämlich zusammen, nämlich mit 41 Minuten. Und hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt tatsächlich auf das LP-Format. Also der Schaffensprozess war dann 96 im Sommer bei Mario von Hacht im Containerstudio Hamburg abgeschlossen. Waren auch alle da, DJ Kotze, ach egal, die Brote, Tobi Nasbo und alle, ja, die ganzen Hamburger. Die haben uns dann auch alle schön auf die Schulter geklopft und waren super miteinander. Und dann hat man noch ein halbes Jahr gebraucht, um die Platte irgendwie zu mastern, wollte die Platte dann tatsächlich 97 rausbringen. Warum auch immer, entweder hat man keine Slots gehabt, um die Platte zu vervielfältigen. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Auf jeden Fall kam die Platte, war 94 angefangen zu produzieren und 94 und 97, also 3 Jahre später kam sie erst raus. Okay. Und da war es so, dass wir, also das MC, die zu 100% vorproduzierte, also die komplette Produktion, die Ausgaben, sind alle über den Achim Walter gelaufen, komplett. Da war kein Label, kein großes, da gab es keine Vorschüsse. Es gab einfach nur den Achim, der mit MC dann uns geglaubt hat und die Platte dann produziert hat, mit allem, was dazugehört. Studio Time, Mastering, Vervielfältigung, Promo, Airplay. Alles Achim Walter, alles MC. Sonst hätten wir auch, glaube ich, nie ein Sprungbrett gehabt. Also man muss dem Achim in der Beziehung echt dankbar sein. Er hat uns an uns geglaubt. Genauso wie Jahre zuvor mit an Advanced Chemistry. Die waren aber schon ein Stück weiter. Die haben sich dann selbst dann also losgelöst von dem ganzen MC-Ding. Gab es auch ein paar Querelen. Das ist halt immer so. Man kann halt immer den gleichen Weg gemeinsam denken. Man hat dann eine andere Philosophie. Es zeigt sich einfach. Das hat jetzt gar nichts dann dazu, dass man sich jetzt nicht mehr leiden kann. Es ist einfach so. Man geht dann einfach getrennte Wege. Ist auch gut so. Ja. Mhm. Ist dann immer für eine gewisse Zeit lang gut. Und da muss man auch gucken, dass man selber wieder weiterkommt und auch mal einen anderen Weg einschlägt. Ja. Wie gesagt, Advanced Chemistry war dann schon irgendwie nicht mehr bei MC und wir waren dann halt mit René und mit den massiven Tönen, sag ich mal, die neue Generation bei MC und die Cora kam dann ein Jahr später. Ja. Aber es war alles independent. Es war nichts. Da gab es bei der Cora dann nie, also 98, als die Cora-Scheibe raus, Cora I rauskam, da war die Emi schon involviert. Da kam der Schulmeister, der Stefan, und hatte mein Schlüsselkind gehört, als Schlüsselkind-Song. Und dann ging auf einmal, sind die Türen aufgesprungen da bei den Major-Labels, ne, als die dann den Song gehört haben. Und die haben dann auch bezuschusst. Und da habe ich dann live mitbekommen, wie scheiße sein kann, wenn man bei der Emi unterschreibt. Und die eigentlich doch überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen oder was sie da eigentlich für ein Produkt haben. Hm. Dann ist so hin und her und es war schwierig. Da haben wir dann, also muss ich sagen, gemerkt, ja, lass uns doch einfach den Weg alleine gehen, ja. Wo die anderen auch schon, der André Lou zum Beispiel, ich spreche vielleicht ein bisschen sprunghaft, aber andere in Hamburg haben das dann schon wieder hinbekommen gehabt, ne, mit dem André Lou. Der hat es dann irgendwie ganz gut hingekriegt mit Joe Mama. Ja, mit den Großen da irgendwie zusammenzuarbeiten und dann autark zu bleiben und das zu machen, was man denkt und das dann auch so zu promoten und dann auf beiden Beinen zu stehen und das dann auch glaubwürdig zu vertreten. Ja. Und ja, das waren dann schon so die Mitte der 90er Jahre, ne? Von 90 bis 2000. Das war so sag ich mal, die Goldgräberstimmung, da war Aufbruch. Da waren die Major-Labels auf einmal alle ganz Ohr und da ging das Ding auf einmal durch die Decke. Ja, da war deutscher Hip-Hop in aller Munde. Das war dann schon wieder eine andere Zeit.
Und wie war das denn für euch? Also, weil manchmal ist man ja auch gerade dann, dass man so eine Aversion gegen was, obwohl man es liebt, entwickelt. Also angenommen, man feiert eine Band oder so und auf einmal entdecken alle die Band, dass man die dann nicht mehr so cool findet. Gab es so einen Effekt bei euch auch, dass ihr eine Zeit lang Hip-Hop weniger geliebt habt als davor?
Ja, ich kann sagen, dass es bestimmt, also wir reden jetzt ja hier von 40 Jahren, die wir auch aktiv gestalten und dabei sind. Und in den Phasen gab es natürlich immer wieder mal Zeiten, wo wir gesagt haben, okay, damit können wir uns jetzt nicht mehr so ganz identifizieren und das ist jetzt halt die neue Sprache und das macht man jetzt so und es ist okay, es muss sich auch immer weiterentwickeln und es müssen neue Sachen kommen, es muss sich auch emanzipieren jeweils, jede Generation soll ihr Ding finden und das heißt ja nicht gleich, dass jede neue Generation cool finden muss, was wir gemacht haben oder ich cool finden muss, was bestimmte andere Leute machen, die nach mir kamen, aber ja, es heißt aber nicht, dass ich dann den Glauben an Hip-Hop verloren habe, weil wir immer unser Ding weiterhin gemacht haben und an unsere Hip-Hop-Kultur weiterhin bis heute glauben und an die Werte und auch an die Kraft, die alle Menschen dadurch bekommen, alle Aktivisten, Aktivistinnen. Und für mich ist es so, dass wenn mir mal was nicht gefallen hat oder eine Zeit nicht gefallen hat, dann habe ich mich auf die Sachen konzentriert, die mich glücklich gemacht haben, die mir...
Dass du eine Kraft schöpfen
konntest. Genau. Ja. Und so wie du mit Leuten zusammen bist, die dir gut tun und die Leute, die dir nicht gut tun,
den lässt du einfach den Spaß da aus.
Halt, weißt du, mit denen verbringst du dann keine Zeit, weil was sollte das bringen? Ja. Und es ist ja auch klar, dass nicht alles immer gleich, also ich will aber damit nicht alles pauschalisieren, ja. Das ist immer, man wird dann immer in eine Schublade gesteckt, die Alten, die verstehen Neuen nicht, etc. Ich glaube, kaum jemand ist so offen, open-minded wie wir, weil wir uns immer für jegliche Form der Musik auch interessiert haben. Schon allein, wenn du Hip-Hop-Musik machst, also samplest und dann wird sehr hellhörig und achtest auf alle möglichen Formen der Musik, weil du auf Samplesuche bist oder, weißt du, du bist musikalisch komplett offen. Also ich finde, kaum eine Kultur ist so offen gegenüber anderer Musik wie Hip-Hop-Produzenten, weil die einfach
Eklektiker sind, an anderen Stilmitteln und Sounds bedienen.
Und dann
können auch Weltmusik sein.
Weltmusik. Und daraus was Neues machen oder zwei, drei Musikrichtungen zusammenbringen und daraus
entsteht wieder.
Genau. Und das ist ja das Spannende an Hip-Hop, dass es sich auch ständig wandelt und bewegt und nicht stehen bleibt. Also das wäre ja dann das Ende von Hip-Hop, wenn es stehen bleiben würde. Und es ist gut, dass es ständig in Bewegung ist. Und jetzt in dieser schnelllebigen Zeit ist es aber vielleicht wiederum so, dass es manchmal ganz gut ist, kurz mal stehen zu bleiben, Luft zu holen und in sich zu gehen und zu entschleunigen, um auch sich zu besinnen, woher kommt Hip-Hop überhaupt? Warum ist es überhaupt da? Oder was sind denn die Werte davon? Und wieso gibt man hier Respekt? Ja, also bestimmte Dinge, die auch für dein Leben relevant und wichtig sein können, eben wenn du dich da hältst. Ja? Also, und da denke ich, transportiert und gibt Hip-Hop auch auf philosophischer Art Ebene viel mit, nicht nur auf musikalischer Ebene. Und es bezieht sich ja eben auch auf Graffiti und den Tanz und wie du ja vorhin auch angesprochen hast, dass es die ganzen Elemente sind, die das Ganze auch wenn sie sich auseinandergelebt haben mittlerweile. Ne? Du hast nicht mehr diese klassische Jam oder sehr selten Jams, wo alle Elemente zusammenkommen und viele aktive Leute zusammen abgehen. Auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl besteht. Ne? Also viele haben sich ja abgekapselt oder rappen heute und interessieren sich einen Scheiß für den Hip-Hop, für die Kultur, weil sie sagen, ja, rappen und reich werden. Ja? Also das ist jetzt auch ein neuer Antrieb von vielen Menschen, die dann sagen, okay, ich werde Rapper, weil ich reich werden will. Und das ist jetzt mein Weg. Und mit Hip-Hop habe ich aber nichts am Hut. Das muss man auch respektieren, weil es ist eine Realität. Und jeder kann seine eigene Realität für sich so schaffen, wie er sie richtig hält. Genau.
Wenn er es authentisch macht.
Ja. Über Instagram kam auch die Frage, ob ihr zufrieden seid mit der Hip-Hop-Entwicklung in Deutschland und ob ihr aktuelle Musik wie zum Beispiel Bad Moms J verfolgt.
Ich höre ganz viel amerikanischen Rap nach wie vor. Ja, Larry June, ich höre Griselda, ich höre also Boom Bap, ja, nach wie vor. Und ich mag Leute, die halt rappen, des Rappes wegen, ja. Und die halt auch sich in dem Moment als Könige fühlen, in dem Moment, wo sie was sagen. Die können auch Brag and Post, die können auch maßlos übertreiben, die können auch unter der Gürtellinie rappen. Die können auch diffamieren, wenn sie nachher mit dem Augenzwinkern um die Ecke kommen. Das ist mir echt alles recht. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn Leute einfach nur stumpf sind, wenn einfach der Rap einfach, dann höre ich mir lieber ein Saxophon ein gutes Spiel an und Jazzplatte, bevor ich irgendwie jetzt so Effekthascherei höre und dann mir denke, ey, die Texte sind aber, wenn du so runterbrichst, total dünn, weil die wird nicht mal, also da brauchst du nicht mal einen Bierdeckel dafür. Das ist einfach, weißt du, immer wieder wiederholt, immer wieder repetitierend, immer wieder dasselbe und es passiert einfach nichts. Es ist immer derselbe Satz. Das finde ich halt langweilig. Ich finde, Rap ist Sprachrohr, Rap soll Aussage sein, Rap kann auch hedonistisch sein. Rap kann alles sein, ja, aber er muss irgendwie clever angerichtet sein. Die Musik muss treiben, also die muss mich abholen, da muss ich Pipi in den Augen haben. Wenn es ganz guter ist, kriege ich sogar glasige Augen. Aber ja, das ist für mich nach wie vor die Intention, auch wenn ich mich dann zu Hause hinsetze und Musik mache, dann bin ich oft beflügelt von Musik, die ich gerade aus Amerika gehört habe, die mich abholt. Und das ist zu 99,9% leider, oder das ist so, immer noch boom-bap-plastische Rap-Texte mit auch von mir aus Neo-Beats. Ja, das kann auch ein Trap-Beat sein. Mhm. Wenn er Ed Sheppard und so weiter, dann ist das alles toll. Ich verweigere mich da keiner Stilrichtung. Es gibt immer evolutionär. Dann finde ich Momente, wo ich mir sage, ey, wow, der hat mich jetzt gerade voll abgeholt. Ja. Aber ich greife auch ganz viel auf alten Rap zurück, ja, und höre dann auch viel alte Musik. Ja. Aber was nicht reißen soll, dass ich jeden Tag auch hier im Laden sitze und den ganzen Tag halt guck, was mir der Algorithmus bei Spotify zuspielt. Wenn ich meine Lieblingsmusik anschalte, da gibt's auch genauso viel Retro, Boom-Bap 98 aus dem Jahr 2024, die der Sache frönen. Und die das, wenn ich an Fikup denke in Deutschland, ja, mit René zusammen oder auch andere Sachen, da freue ich mich drüber. Ja. Dass es unheimlich breit geworden ist, das ganze Spektrum. Ja. Es ist unglaublich breit geworden. Es ist Wahnsinn, was
da
passiert.
Ja, und vor allem, was dann an allein die Anzahl, was alles veröffentlicht wird, das erschlägt einen ja, das kannst du ja gar nicht, du hast ja gar nicht Zeit, alles abzuhören, durchzuhören. Also bist du ja auch noch nebenbei Familienvater.
Genau. Und,
also du hast noch andere Sachen am Tag.
Du kommst durch den Dickicht nicht mehr durch. Also du kannst also die Machete noch so geschärft sein. Absolut. Du kommst durch den Dschungel nicht mehr. Du musst deine Schneise reinschlagen und musst irgendwie gucken, was für dich in dem Moment gut ist.
Ja.
Und es ist auch so schnelllebig geworden. Die Leute, die haben ja dann auch ein Hörverhalten, auch die, sag ich mal, die jüngeren Hörer, die hören dann 30 Sekunden einen Song und switchen dann direkt auf den nächsten. Die hören ganz wenig auch mal Langspieler durch. Du siehst ja dann auch immer in den Klickzahlen, was da so passiert. Dann gibt's dann so, der ist vermeintlich in der Playliste drin gewesen, hat, keine Ahnung, 40 Millionen Klicks und der nächste dann irgendwie bei 400.000, dann weißt du schon irgendwie so, dass das halt irgendwie jetzt als hart promotet wurde und die Kids einfach nicht mehr die Platten durchhören. Ne?
Ja, das
wird immer wieder stärker und schwächer.
Das, ja, das Hörverhalten.
Das Hörverhalten hat sich in der Beziehung durch diese Streamingdienste schon extrem gewandelt. Wir hatten früher dann auch Langspieler durch A- und B-Seite durchgehört.
Wie ist es bei dir, Toni? Hörst du noch, machst du dir mal Modus Mio an oder irgendwie irgendein Newcomer oder Mund-zu-Mund-Propaganda, irgendeinen aufstrebenden Artist oder so?
Ja, also ist ähnlich wie bei Martin eigentlich bei mir auch. Ich höre viel amerikanischen Rap, auch neue Sachen. Aber im deutschsprachigen Raum finde ich auch alles, was aus der Crackpack-Ecke kommt von Figo, ist dope. Oder Heliocopter zum
Beispiel. Heliocopter auch. Es gibt super gute Zuckerer.
Wahnsinnig junge Leute,
die aufstrebende Junge.
Richtig reinhauen. Und natürlich liebt man einfach dieses Boom-Bap-Feeling. Wenn es da ist, dann blüht man auf. Das ist cool. Aber es gibt auch coole neue Sachen, die auch vielleicht mal elektronisch sind oder in eine ganz andere Richtung gehen. Und da darf man nicht vergessen, wir waren jetzt gerade auf der 50-Jahre-Jam von Mo in Mannheim. Mhm. Und als Egyptian Lover. Also Egyptian Lover, den wir schon seit 83 hören, der stand auf der Bühne und hat sein Ding gemacht. Und das war ein absoluter Traum. Und du hast einfach gesehen, wie, obwohl er oldschool ist, wie nah sein Sound am aktuellen musikalischen Zeitgeschehen ist. Also da ist da hörst du raus, wo es her ist. Mhm. Die moderne Musik hat Elemente, so wie er sie verarbeitet, schon damals hat. Ist das heute immer noch die Art und Weise, wie man Musik zusammenstellt oder Musik
Von Kraftwerk zu Egyptian Lover zu Trap Music und wieder zu Kraftwerk zurück. Weißt du, so kommt es irgendwie so. Das ist also, ja. Das sind die 360 Grad. Ne?
Genau.
Wie dann die elektronische Musik dann auch wieder heute eine riesengroße Rolle spielt und die 808 gespielt werden. Ja. Und das ist schon interessant, wie das dann immer so eine Renaissance dann wieder alles erlebt. Das ist klasse.
Ja. Ja. Aber wie Martin auch gesagt hat, ich glaube auch, wenn man so mitbekommt, wenn junge Artists ihre Rap-Dinger raushauen und einfach an sich glauben und einen coolen Beat haben und flattern auch mit der Reimtechnik, dann, wenn das überzeugt und knallt, dann bin ich auch sofort dabei und feiere das. Absolut.
Was habt ihr noch für Tipps für aufstrebende KünstlerInnen?
Oh, ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt und an sich glaubt, weil die Missgunst ist immer groß von vielen. Und manche Leute denken, es geht sehr schnell, aber man braucht auch viel Geduld und hinter jedem Erfolg liegt auch viel Arbeit. Also die wenigsten, sage ich jetzt mal, die wenigsten haben...
Mir fehlt immer so das Eigene. Leute sehen dann, es ist erfolgreich, das geht ab, ja, aber man kann nicht jeder, also wenn ein Haftbefehl da ist, dann ist er ja schon da. Da musst du nicht rappen wie ein Haftbefehl. Ja? Der hat ja schon einer gerappt wie ein Haftbefehl, nämlich der Haftbefehl. Also ich nehme den jetzt mal, der auch wieder so eine neue, der war so auch so ein Gamechanger, wenn man das so Cancel Culture-mäßig sagen kann. Also es war echt ein Gamechanger, weil der hat eine ganz neue Situation hatte, mit der deutschen Sprache umzugehen, ja, und die zu etablieren. Ja, man kann das gut oder schlecht finden, man kann auch sagen, das ist Gossensprache oder nicht. Ich fand, es hat was super Dopes gehabt und was super, würde ich sagen, Flyes, ja. Und das kann auch nicht jeder ein Haftbefehl sein. Das müssen sich Leute dann auch klar machen. Man sollte irgendwie schauen, der Toni rappt auch, es rappt keiner wie der Toni. Der Toni rappt wie der Toni. Die Stiebers rappen wie die Stiebers. Und das geht bis zum heutigen Tag. Wir haben jetzt auch mal wieder ein bisschen was gemacht. Ja? Und das ist, ich höre mich dann selber mal wieder übers Mic und denke mir, ey, wir sind die Stiebers. Das ist halt einfach so eine Trademark, so charakteristisch. Ja? Also ich kann den Leuten nur also wirklich ans Herz legen, ey, versucht irgendwie was Eigenes zu schaffen. Ja? Und wenn es nur irgendwie im Reimschema ist oder keine Ahnung, nur im Reimschema ist gut gesagt, klar hat man immer irgendwie seine Idolen, an denen man sich hält, aber trotzdem eins zu eins das dann irgendwie genauso rüberbringen zu wollen und genau dieselben Themen und genau denselben zum 100. Mal zu hören, das macht die Sache beliebig und dann wirst du auch untergehen in der grauen Masse, sag ich mal. Eigenarten finde ich immer toll, auch wenn es Sprachfehler ist. Ich liebe Rapper mit Sprachfehler.
Ja, ich glaube auch, dass was du also wie ich ja schon gesagt habe, geduldig sein muss, dass du eben, dass es nicht immer gleich, wenn der eine Weg nicht funktioniert, dass du es über einen anderen Weg probierst, also dass man sich da nicht unterkriegen lässt und sich vielleicht auch kleine Ziele erstmal steckt, dass man nicht gleich ein Riesenziel hat, dass man erstmal realistische Dinge versucht. Ja? Also wenn man noch nie aufgetreten ist, dann sagt man, okay, ich würde mal gerne auf der Bühne stehen und schauen, wie kommt meine Musik beim Publikum an. In einem kleinen Kreis erstmal, vielleicht erstmal bei seinen Leuten irgendwo bei einem privaten Fest, wo man sich mal ausprobiert, wie sich das anfühlt überhaupt, ja, ans Mic. Dann der nächste Schritt, dann kennst du jemanden, wo du immer gerne in den Club gehst, dann sprichst du den oder die an und sagst, ey, ich würde mal gerne hier Vollgruppe machen, da kommt der und der, könnte ich das vielleicht mal, wäre das möglich und dann ist das der nächste Schritt. Und dann natürlich Kontakte knüpfen mit den Leuten, die vielleicht auch musikalisch hier gleichgesinnt sind oder ähnliche Ziele haben, dass man sich da irgendwie auch geballte Kräfte, also wenn man sich zusammentut, kann man vielleicht auch mehr erreichen. Aber was Martin sagt, ist natürlich ganz relevant und wichtig, dass du so eine Art...
Was charakteristisch
ist. Also so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man wirklich etwas mit dir in Verbindung bringen kann und nicht sagt, hey, du bist echt gut, du klingst genau wie... Sondern du sollst nicht wie klingen, du sollst so klingen, wie du klingst, deinen Sound finden. Genau. Und dich vielleicht auch nicht immer von den Trends leiten lassen, weil morgen ist der Trend vielleicht schon wieder vorbei und dann bist du Nachzügler. Ne? Also dann ist es schon wieder vorbei. Weil die Trendwellen, die sind manchmal sehr schnelllebig und wenn du die Welle dann nicht erwischt hast und noch auf der alten surfst, dann kann es sein, dass du da keinen Erfolg hast oder nicht weiterkommst mit dem, was du machst.
Ja. Abschließende Fragen, wie arbeitet ihr denn jetzt mit Hip-Hop zusammen? Also bei Martin ist es ja zum Beispiel der Store, ne, The Flame, das ist so dein Hauptding oder wie kann ich mir das vorstellen? Dann produzierst du noch?
Eine Kombination aus allem. Es ist natürlich auch es sind auch die Auftritte, es ist alles, es ist der Laden, es sind Tantieme, es ist so eine Mischkalkulation bei mir, ja. Also muss ja von irgendwas leben, ist ja klar. Aber klar muss ich abends hier Kasse machen und klar mache ich hier auch mein Business, ganz normal, ja. Und das habe ich aber auch immer mir so beibehalten. Also ich meine, verticken müssen wir alle, egal wie. Ich sage aber immer nur, der Siebock war mir immer so heilig, dass ich dann auch gesagt habe, ich mache nicht auf Teufel komm raus jetzt alles mit. Ja, es ist meine Freiheit. Ich bin hier ein Laden, mache den seit 25 Jahren, mache den konsolidiert und behalte mir einfach vor, den Hip-Hop so zu leben, wie ich ihn mache. Ich mache meinen Boom-Bap-Rap nach wie vor, mache meine Beats nach wie vor, ja, auch mit anderen Einflüssen, auch mit anderen Instrumenten. Es wird jetzt auch wieder was passieren, es kommt auch wieder ein bisschen was. Ja. Mhm. Das war mir immer wichtig, ja, nicht zu müssen, nicht Musik machen zu müssen, um zu, sondern der Sache wegen. Ja. Und fahr seither auch ganz gut und bin auch echt zufrieden und es alles gut, so wie es ist.
Mhm. Ja, ich lebe meinen Traum, bin im kulturellen Bereich sehr aktiv, mache auf verschiedenen Ebenen mein Hip-Hop-Ding so gesehen. Also ich bin aktiv in der Hip-Hop-kulturellen Bildung so gesehen, mit viel in Institutionen und Schulen, Universitäten.
Theater,
also bei Schulen und so, da gebe ich Hip-Hop-Workshops und halte Vorträge über die Geschichte. Dann bin ich eben theateraktiv. Im Stadttheater Heidelberg spiele ich mit bei Biedermann und die Brandstifter und bin der rappende Chor und der Hardcore. jetzt aktuell auch dann noch in Mannheim im Nationaltheater. Da habe ich einen musikalischen Beitrag geleistet mit 4 Stücken, in dem Stück Nathan von David Muran Kalis produziert, also als Regisseur. Und inhaltlich genau auch sehr aktuell. Also es basiert auf, es ist eine Überschreibung von Nathan der Weise von Lessing und aber in die heutige Zeit geholt, das Stück. Ja, und sonst aber auch auf der Bühne noch zu sehen, hier und da, mit Torch noch unterwegs.
Mit uns.
Und mit euch unterwegs, genau. Also
ja.
Und im Studio mache ich auch noch ein bisschen meine Sachen, produziere für mich ein paar Sachen und vielleicht haue ich auch mal wieder was raus. Und oder gern ans Telefon. Ja, schon die nächste Booking-Anfrage. Weiß ich noch.
Also, ja, genau. Und falls ihr es nicht gesehen habt, ARD, NDR, die Mediathek, im Moment Tony L., die 80er Jahre Hip-Hop Made in Germany, 4 Episoden über 40 Jahre Hip-Hop in Deutschland, wo der Tony und ich die erste Episode haben machen dürfen. Und schaut euch die auf jeden Fall an, die macht extrem Spaß.
Bei Instagram kommt auch die Frage zu Tony, ob lieber Bühne oder Vorträge?
Oh, ich glaube, Bühne ist immer Nummer 1.
Ja.
Also Bühne ist Bühne. Also ein Vortrag ist einfach eine andere Nummer. Bühne ist ja Emotion pur. Ja, also nicht, dass ich jetzt einen Vortrag emotionslos halte, sondern aber
Herzblut.
Ja, es ist Herzblut, weil die Bühne ist die Musik, ist der Beat. Bühne ist auch Rhythmus. Ja. Bühne ist Interaktion. Bühne ist Publikum. Es sind viel mehr Emotionen dabei.
Ne? Interaktion vor allem. Ne? Da kommt viel mehr zurück. Und
ich glaube, die Bühne wird immer die Nummer 1 bleiben.
Ja, würde ich auch so sehen. Ja.
Und Vorträge sind aber dennoch wichtig, um eben, ich versuche ein bisschen so diesen kulturellen Aspekt von Hip-Hop am Leben zu halten und auch zu kommunizieren, damit die kulturellen Werte überhaupt nicht, dass die nicht verloren gehen. Mhm. Weil das ist eben immer die Gefahr gewesen oder die Gefahr ist immer noch da natürlich, dass 98%, da geht es ums Business. Ja? Es geht um Klickzahlen, um Erfolge, da geht es nicht mehr um den Mensch selbst, um die kulturellen Werte, sondern es geht darum, das Gleiche zu erreichen wie jemand, der, was weiß ich, Reifen verkauft. Also es geht nur um Verkaufszahlen. Mhm. Und die Kultur ist aber nicht aufgrund von Verkaufszahlen entstanden. Und das war nie das Ziel. Mhm. Diese künstlerische Erfüllung, die jeder hat, wenn er einen Zug malt oder in die Cypher geht und tanzt, in dem Moment, wenn das passiert, geht es nicht um den Umsatz. Das darf man nicht vergessen.
Eine andere Messbarkeit. Ja.
Genau. Und diese Kraft auch, die verschiedene Menschen bekommen haben durch Hip-Hop. Weil Hip-Hop gibt dir, du kannst dir selbst einen Namen geben. Du kannst selbst entscheiden, wie du heißt. Du kannst selbst entscheiden, wie du dich kleidest. Du kannst selbst entscheiden, welchen Sound du machst. Du bist wirklich frei, Freigeist. Und dieses Potenzial, dass man das weiterhin kommuniziert und erkennt, und auch respektiert und wertschätzt in der Gesellschaft. Das ist wichtig, dass das erhalten bleibt einfach, damit diese Kraft auch in der nächsten Generation, dass die auch noch daraus schöpfen kann und es nicht nur ein austauschbares, musikalisches etwas ist, was du mit jedem Popsong austauschen könntest. Weißt du, das ist, was, wo ist denn dann noch der Unterschied zu Helene Fischer? Weißt du, wo ist der Unterschied noch? Mhm. Also was unterscheidet denn den Hip-Hop-Artist von dieser Welt? Weißt du, also was ist denn da anders? Außer, dass man bestimmte Images versucht noch zu kopieren, um herauszustechen. Weißt du, da geht's wieder darum. Viele machen auch bestimmte Dinge einfach nur, dass ein Trend ist.
Mhm.
Genau, aber deswegen, also Bühne, ich glaube, wir...
Ja, Bühne ist absolute Selbsterfüllung. Das ist das Beste. Wenn du unten stehst, die Leute deine Texte rappen können, das ist, glaube ich, das größte Glücksgefühl, was du als Künstler, als Mensch, als Artist, als Musiker, sei es drum, wie auch immer, ja, erleben darfst und kannst. Ja. Und da werde ich Toni hundertprozentig recht geben. Die künstlerische Erfüllung. Ist dann schön, wenn man danach abcashen kann und eine Kasse macht, alles super. Aber in dem Moment, wenn man auf der Bühne steht und die Leute begeistert und die einen guten Abend haben, die auf die Schulter klopfen und sagen, ey, Stieber, ich höre euch seit 30 Jahren, ihr macht eine Platte rausgemacht, ist mir scheißegal, ja, ich höre die immer noch, die hat mir so viel Kraft gegeben, ey, die hat unser Leben gerettet, hab schon so oft gehört.
Und es geht auch nicht darum.
Das ist das Schöne, ja. Das ist das Schöne an der Musik.
Genau, es geht auch nicht darum, dass man irgendjemanden nicht gönnt, dass er viel Geld damit verdient. Soll jeder so reich werden, wie er nur kann.
Genau.
Also Geld verdienen ist jetzt nichts Verwerfliches oder
Falsches. Müssen wir alle.
Müssen wir alle. Genau, also es ist schon gut, wenn du dann damit Geld verdienst und dir dann damit das erfüllen kannst. Weißt du, das ist...
Warum ist richtig viel zu schämen?
Alles genau, gut. Genau. Aber wenn, das sollte nicht... Aber ich denke, da spreche ich aus vielen Musikerherzen, aus der Seele, so wenn man bei... Alle wissen, jeder, der Musik macht, weiß, es geht um Emotionen und um diese Glücksgefühle. Und man weiß, dass man hat den richtigen Sound für sich gefunden und
man kriegt was zurück, ne? Also genau. Emotionaler Art und Weise.
Richtig.
Ja.
Ja, ihr wart auch eins der ersten Live-Konzerte für mich. Ich glaube, das war 2011, müsste es gewesen sein. Königsklasse Münster Skaters Palace. Ich glaube, das war dieses 40 Jahre Torch, war es, glaube ich, wo es dieses Shirt
auch gab.
Schon eine Weile her.
2011.
Ich glaube.
Das war die Königsklasse.
Ja.
Wirklich.
Skaters Palace.
Ja, genau.
Tim Wilke hat die, glaube ich, noch gemacht. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber waren schon so oft auf der Königsklasse. Bestimmt die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre. Das fünfte oder sechste Mal, würde ich sogar sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Aber 2011 muss einer der ersten gewesen sein. War immer gut. War immer echt stark. Hat immer Bock gemacht.
Ja. Noch zwei abschließende Fragen. Ihr habt auch schon viel... Bitte?
Ich habe bewusst, irgendwo habe ich dich schon mal gesehen.
Ja, genau. Wir haben ein Foto zusammen. Ich bin's.
Du warst der in der vierten Reihe links hinten.
Du hast doch mein blauer Samt auch signiert. Habe ich von dir und Torch mir die CD signieren lassen. Ja. So. Zwei abschließende Fragen. Ihr habt auch schon einiges beantwortet, deswegen kann auch gerne kurz und knackig sein. Und einmal die Frage, was wünscht ihr euch für Hip-Hop?
Ich würde mir für Hip-Hop wünschen, dass es Hip-Hop bleibt. Ne? Mhm. Dass es nicht nur so im Rap als Rap gesehen wird und dass der Rap vor allem wieder ein bisschen an Qualität gewinnt, ja, also in der großen Breiten, sage ich mal, in der wahrnehmbaren Segment, ja, dass auch wieder eine Szene entsteht. Ich habe so wenig Szene im Moment. Auch in Heidelberg fehlt mir so ein bisschen die Szene. Mir fehlen die Leute, die hier reinkommen, mir was vorrappen wollen und oder mir irgendwie die neuesten Skizzen zeigen. Und es ist ja im Moment so ein bisschen, also vielleicht ist es ein Heidelberger Phänomen, vielleicht kommen da wenig Leute nach. Es ist auch vielleicht auch ein Post-Covid-Effekt. Ich kann es nicht sagen. Ja. Ich würde mir wieder wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr auch im kleinen Kreis, müssen jetzt keine Festivals sein, ja, aber im kleineren Kreis auch wieder zusammenkommt und die Sache irgendwie mehr lebt. Ja.
Ich wünsche mir, dass viele neue Generationen dazukommen und dass Hip-Hop würdig altert.
Mhm. Ja. Und was wünscht ihr euch für euch?
Für uns?
Ja.
Oh, das ist eine gute Frage. Also
dass ich weiterhin mein Leben so gestalten kann, wie ich es bisher machen durfte und im Hip-Hop-Kontext noch viele wunderbare Jams mit alten Freunden und neuen Freunden feiern darf.
Ja, ich mir wünsche dem Toni noch einige Auftritte zu spielen, weil es ist letztes Jahr, also es war echt mit das erste Mal, wo wir in Halle waren. Ja? Also wir waren oft auf der Bühne, aber dass man eine Show back-to-back gespielt hat, das war ein magischer Moment. Und so Momente wünsche ich mir in Zukunft auch wieder. Ja? Mhm. Und einfach glücklich alt zu werden und aufrichtig alt zu werden und in Würde da das Hip-Hop-Ding weiterzuleben, ohne sich anbiedern zu müssen. Das war schön bisher und ich hoffe, es geht so weiter, ja. Wie genau. Der Tommy schon gesagt hat.
Absolut.
Das wünsche ich euch auch. Und noch eine Frage, kommt eure Musik auf Spotify? Ich habe mich gewundert, warum das alles nicht da ist.
Ich bin dabei. Also wie gesagt, man hat schon auch wieder jetzt okay. Ein bisschen was passiert. Es wird was kommen. Ich kann nicht sagen, kann ich davon sprechen, was da passieren wird. Es ist nicht viel, aber es kommt was von den Stiebers auch mal wieder verbal. Und in dem Zuge richtet man dann auch wieder, dann lade ich mal meine Beatplatten, die Fenster zum Hof. Das ist auf jeden Fall, ja. Wir sind das Sache schuldig, ja. Auf jeden Fall. Wird passieren. Okay. Versprochen. Vielleicht noch
mal. Sag nicht wann.
Nee, im ersten Quartal. Im Sommer. Ja, so wieder, wann kommt die Platte im Sommer? Welcher Sommer? Weiß ich. Nee, es wird dieses Jahr. Es wird auf jeden Fall jetzt im ersten Halbjahr 2024 passieren. Ja, und dann kommen auch wieder neue Sachen drauf.
Okay, und bei dir, Toni, also das ist ja auch, dass da relativ wenig online ist, hat mich gewundert.
Ich habe mich immer schwer getan, muss ich ehrlich sagen.
Ich verkaufe natürlich nach wie vor viel lieber Schallplatten, signiert die aus Laden raus. Ja.
Ich habe auch eine Platte in der Hand und in dieser digitalen Welt verpufft so vieles und von dem her.
Aber da geht es gar nicht darum, auch eben jetzt ein Euro, ein Milli-Euro-Cent zu machen pro Klick. Es geht darum, einfach, dass den Kids den Zugang zu erleichtern, um deine Sachen zu hören. Darum geht's, finde ich. Ja?
Das stimmt schon.
Weil das ist die beste Werbung, ist deine Musik, die bei den Streaming-Diensten zur Verfügung steht, um nachher Auftritte vielleicht
genau. zu dürfen. Ja, weil das Funk-Joke-Album kam jetzt, ist gar nicht so lange her, wo das hochgeladen wurde. Ja, ist gerade kurz vor knapp, bevor die digitalen Medien und wieder ein neues Format auftaucht, da kommt nochmal schnell das Funk-Joke-Album. Der Pate, mein erstes Album, ist nicht draußen und noch viele andere Sachen von mir sind nicht.
Das
ist
wahnsinnig viel gemacht.
Ich freue mich, ich möchte dann auch was Neues machen. Also ich bin jetzt auch dran, kreativ zu sein. Vielleicht werde ich dann mit dem neuen.
Genau, das den alten Katalog hoch.
Genau, das wäre doch.
Das ist clever.
Ich glaube, das ist auch eher so das, ne, der Archivcharakter. Ich war einfach echt überrascht. Ich dachte mir so, das müsste doch da sein. Ich dachte, das liegt an nicht geklärten Samples, aber wenn es kommt, cool.
Ja, mal schauen. Genau.
Gut.
Das war es dann auch schon, wenn ihr nicht noch was hinzufügen wollt.
Naja, alles gut.
Wir sind auch über der Stunde. Ne?
Das sind wir, sorry.
Mit auch keine Zeit mehr, die haben schon abgeschaltet.
Die Frau hat schon dreimal angeklingelt, ihr habt es gehört.
Ah, okay. Ja gut, dann machen wir hier Schluss.
Gut.
Vielen Dank. Schönen Abend euch.
Und, ich danke dir auch, es war nett.
Bis denn, mal dann, wenn ich
Königsklasse 2024 vielleicht.
In Berlin sind, dann kommst du vorbei.
Ja auf jeden Fall. Gerne.
Gut.
Ja, okay. Bis dann, vielen Dank.
Ciao.
Mach's gut. Das war doch eine schöne Zeitreise. Die könnt ihr auch noch vertiefen. Wie gesagt, gibt's in der ARD-Mediathek eine Dokuserie zum Thema Hip-Hop Made in Germany. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Ich habe da auch noch einen anderen Serientipp für euch. Die Serie Die Welt von Morgen zeigt die Anfänge von Hip-Hop in Frankreich. Beispielsweise die Entstehung der Band NTM. Findet ihr auf Netflix. Die nächste Thematakt-Folge erscheint am ersten Dienstag des kommenden Monats. Zu Gast ist Stefan Kunze, der lange Chefredakteur des Juice-Magazins war, Artist-Management übernommen hat, dann ein paar Jahre für Spotify gearbeitet hat und jetzt den Newsletter Zen Sounds betreibt. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge auf jeden Fall zu hören, ist wirklich sehr, sehr gut, also werden zwei Teile. Lasst eine Bewertung da, würde mich sehr freuen, wenn wir bei Spotify die 100 Bewertungen knacken und unterstützt über thematakt.de/spenden oder paypal.me/thematakt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.